Hallo.
Hier sind Tanja.
Und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag. Tanja, von meinen Wasserleichen gibt es leider nichts Neues.
Ich habe auch recherchiert, bei meinen Fällen leider auch momentan gar nichts Neues.
Okay. Aber dann können wir das Ganze ja mal erweitern mit einem neuen Fall.
Ja, aber noch eine interessante Information dazwischen, denn wir haben von unseren Fällen leider nichts Neues gehört. Aber ich habe mal recherchiert. Was glaubst du, wie hoch ist die Aufklärungsquote in Deutschland bei Mord?
Beim Mord? 80%.
92%.
92 sogar?
Ja. Aber was ich in dem Zusammenhang auch sehr interessant fand, es werden zwar 92% der Morde aufgeklärt, aber vermutlich bleiben 50% aller Morde unentdeckt.
Ja.
Das heißt, die Dunkelziffer der Morde ist viel, viel höher.
Aber auf jeden Fall wird es ja so sein, den Fall, den du jetzt erzählst, dass der entdeckt wurde.
Das stimmt. Der wurde entdeckt. Und wir gehen nach Houston, Texas. Es ist der 13.06.1983, ein Montag, ganz früh morgens, um 3 Uhr morgens, um genau zu sein. Und die Deborah Ruth Thornton, die liegt unterm Bett. Sie hat sich in der Bettdecke quasi versteckt und unters Bett gelegt.
Das denkt man ja auch immer so, wenn man Angst hat oder so in Panik ist, dann zieht man sich die Decke über den Kopf. Ich meine, das würde ja gar nichts bringen, wenn da einer kommen würde mit einem Messer oder mit einer Axt oder mit irgendwas anderem. Weil das würde sie nichts nützen, ne?
Das stimmt.
Das ist so ein Phänomen.
Ja, ich glaube, das macht man instinktiv. Und ja. Sie hat sich eben in diese Bettdecke versteckt und hat sich mit dieser Bettdecke unters Bett gelegt. Und jetzt liegt sie da, sieht nicht, was gerade passiert, aber sie hört einiges und hat vermutlich unfassbare Angst und hofft so sehr, dass ihr nichts passiert. Und auf einmal hört sie, wie eine der beiden Personen, die zu dem Zeitpunkt im Raum sind, den Raum verlässt. Und da stelle ich mir das so vor, dass sie vielleicht sogar kurz Hoffnung hat, dass das hier alles gleich vorbei ist. Und dann merkt sie, wie die andere Person sich auch wegdreht vom Bett und auf einmal sich wieder umdreht und unter das Bett guckt. Und in dem Moment wurde Deborah Ruth Thornton entdeckt. Und jetzt ist ja erstmal die Frage, wie ist sie da überhaupt hingekommen?
Ja, und was ist da überhaupt passiert?
Ja, das Wochenende vom 11. und 12. Juni 1983 hatte sich Deborah sicherlich sowieso schon mal anders vorgestellt. Denn anstatt ein schönes Wochenende mit ihrem Mann zu verbringen, hat sie sich richtig doll mit ihm gestritten. Und jetzt hätte sie natürlich viele Dinge machen können. Sie hätte sich mit einer Freundin treffen können oder sich einfach alleine zurückziehen, das Ganze mit ihrem Mann klären. Sie ist stattdessen auf eine Party gegangen.
Das könnte ich ja gar nicht. Da könnte ich mich überhaupt nicht entspannen. Weil ich hätte jetzt immer so im Gedanken diesen Streit.
Ja, für sie war es wahrscheinlich so, dass sie da überhaupt genau diese Gedanken loswerden konnte und sich da eben auf was anderes konzentrieren konnte. Auf jeden Fall hat sie dort Jerry Lee Dean kennengelernt. Und mit dem ist sie an dem Sonntagabend nach Hause gegangen. Und unter seinem Bett lag sie auch. Am 13.06. um 3 Uhr morgens. Was war jetzt dieser ganzen Geschichte vorausgegangen? Jerry Lee Dean wurde in der Nacht Opfer eines Raubes. Es ging um sein Motorrad. Und beraubt wurde er von zwei Personen, die er sogar kannte. Von Carla Faye Tucker und Daniel Ray Garrett. Carla wurde 1959 in Houston, Texas geboren und hatte ihr ganzes Leben lang ein Drogenproblem. Sie hat mit 8 angefangen zu rauchen. Mit 12 hat sie mit schweren Drogen angefangen. Und mit 14 hat sie die Schule abgebrochen, um es ihrer Mutter gleich zu tun und wie ihre Mutter auch, Prostituierte zu werden. Mit 20 kam sie dann in die Biker-Szene und lernte dort Sean Dean und ihren Mann Jerry Lee Dean kennen. Und die beiden wiederum stellten ihr ihren späteren Partner Daniel Ray Garrett vor. Daniel und Carla brauchten immer und immer wieder Geld für Drogen und hatten sich entschlossen, Jerry auszurauben und sein teures Motorrad zu klauen. Am 13.06.1983 sind sie also in die Wohnung eingestiegen. Sie hatten noch einen Bekannten mitgenommen, der quasi Schmiere stand. Und sie beide kamen ins Apartment mit einem Schlüssel, den Sean angeblich verloren hatte und den Carla gefunden hatte. Da habe ich mich ehrlich gesagt gefragt, wenn die einen Schlüssel hatten, warum die nachts in diese Wohnung eingestiegen sind, wo der Jerry ja zu Hause war. Sie kamen also ins Apartment und sind sofort in das Schlafzimmer von Jerry gelaufen. Und Tucker hat sich sofort auf ihn gesetzt. Und der Jerry hat natürlich verzweifelt versucht, sich zu wehren. Und als Daniel das gesehen hat, ist er sofort auf ihn drauf. Und dann hat er auf dem Boden im Schlafzimmer einen Hammer gefunden und hat somit mehrfach auf Jerry eingeschlagen mit diesem Hammer. Wo ich ehrlich gesagt auch schon überrascht bin, weil es liegt ja nun auch nicht in jedem Schlafzimmer ein Hammer auf dem Boden. Da muss man auch dazu sagen, dieser Hammer wurde nie gefunden. Das heißt, ob der jetzt tatsächlich dort lag oder nicht, kann man ja vielleicht sogar noch mal bezweifeln. Nachdem er den Jerry mit diesem Hammer mehrfach geschlagen hatte, ist er raus aus dem Schlafzimmer, weil er noch weitere Motorradteile in sein Fahrzeug einladen wollte. Carla blieb dort und der Jerry war noch nicht tot. Und er machte so röchelnde Geräusche, weil seine Lungen sich ja langsam mit Blut gefüllt haben. Und er röchelte die ganze Zeit so und fing irgendwann an, fast schon zu gurgeln. Und das hat die Carla so genervt und so aggressiv gemacht, dass sie das nicht ertragen konnte. Und dann sah sie in diesem Schlafzimmer an der Wand gelehnt eine Axt. Hat diese Axt genommen und mehrfach auf ihn eingeschlagen, bis er eben Ruhe gegeben hat, weil er tot war. Daniel kam dann wieder in den Raum und hat ihm dann nochmal so richtig auf die Brust geschlagen, um sicher zu gehen, dass er wirklich tot ist. Er lief dann wieder raus aus dem Schlafzimmer, um weitere Motorradteile zu suchen. Und in dem Moment entdeckte Carla eben die Deborah unter dem Bett, zusammengekauert in dieser Bettdecke.
Die muss ja schon ganz am Anfang
Ja.
das irgendwie bemerkt haben und da hat sich gleich versteckt
Das denke
darunter.
ich auch. Ich denke, dass sie wahrscheinlich die beiden gehört hat, als die in die Wohnung reingekommen sind und
Ja.
ganz schnell geschaltet hat und sich eben unter dem Bett versteckt hat und der Jerry das gar nicht so schnell geschafft hat. Und der lag dann eben noch im Bett.
Ja.
Und er hat ja auch offensichtlich nichts gesagt in dem Moment. In jedem Fall wurde sie nun entdeckt und das kann ich schon vorwegnehmen, das war ihr Todesurteil. Die Carla ist sofort mit dieser Axt auf sie drauf und hat mehrfach auf sie eingeschlagen, bis Daniel wieder ins Zimmer kam und die beiden getrennt hat, versucht hat, die beiden auseinanderzubringen. Aber Carla hat es weiterhin geschafft und hat immer weiter auf sie eingeschlagen und immer mitten ins Herz,
Mit der Axt.
mit dieser Axt genau. Sie behauptet, als sie das Zimmer verlassen hat, war Deborah noch nicht tot. Auch das darf man bezweifeln. Später hat Carla ihren Freunden davon erzählt und hat gesagt, dass sie bei jedem Schlag mit der Axt ins Herz sexuelle Erregung gespürt hat. Später vor Gericht hat sie gesagt, sie wollte damit nur angeben, das stimmte gar nicht. Man weiß es also nicht, aber sie hat ja mehrfach auf sie eben eingeschlagen. Muss sich jeder selber sein Urteil zu bilden.
Und das nur wegen eines Motorrads. Vielleicht.
Vielleicht. Den Tag darauf wurden die beiden Leichen entdeckt und 5 Wochen später kam es zur Festnahme von Carla und Daniel. Die beiden beschuldigten sich jetzt also selbst und letztlich wurde keiner von beiden für den Mord an Deborah angeklagt, sondern in Anführungsstrichen nur für den Mord an Jerry. Carla wurde kurz nach der Tat im Gefängnis Christin und hat später sogar geheiratet, 1995, und hat quasi wirklich zu ihrem Glauben gefunden und hat ihre Tat all die Jahre bereut. Beide
Das war ja
wurden,
auch, denke ich mir mal, mehr im Drogenrausch, ne?
ja, sie hat 11-mal versucht, die Todesstrafe abzuwenden, denn beide wurden zum Tode verurteilt. Und alle 11 Male haben die Anwälte eben genau das begründet und haben eben gesagt, wäre sie nicht auf Drogen gewesen und auf der Suche nach Geld für die weiteren Drogen, wäre das Ganze nicht passiert. Daniel ist vor der Vollstreckung seines Urteils 1993 an einem Leberleiden verstorben. Und Carla wurde am 3. Februar 1998 nach 135 Jahren als erste Frau in Texas mit der Giftspritze hingerichtet. Ihre letzte Mahlzeit war eine Banane, ein Pfirsich und ein Gartensalat. Und als sie die Spritze erhielt, hat sie zu Jesus gebetet und dabei so vor sich hergesummt. Und sie hat in ihren letzten Worten sich auch nochmal bei allen bedankt, auch bei den Gefängniswärtern, und hat immer wieder betont, dass sie zu Jesus Christus und zur Liebe gefunden hat und wie sehr sie das alles bereut. Eine Person, die sehr involviert war in diese Exekution, Fred Allen, der selber an 120 Vollstreckungen der Todesstrafe beteiligt war, hat Tage nach dieser Tötung von Carla einen mentalen Zusammenbruch gehabt und hat seine Meinung komplett geändert und hat gesagt, keiner hat das Recht, jemand anders das Leben zu nehmen. Und diese Gesetze müssen dringend geändert werden und hat sich komplett gegen diese Strafe gestellt. Und es hatte quasi seinen Ursprung darin, dass er gesehen hat, wie sehr Carla ihre Tat bereut hat und dass sie es eben vermutlich geschafft hatte, ein besserer Mensch zu
Ja.
werden und trotzdem aber umgebracht wurde.
Da wäre ja wirklich mal eine Begnadigung angebracht gewesen, finde ich.
Ja, aber Texas ist, glaube ich, auch ein Staat,
Für sich.
der sehr hart
Ja.
durchgreift.
Ja. Ja, wie soll ich denn jetzt die Überleitung zu meinem Fall heute finden? Weil, okay, die erste Überleitung ist, wir gehen nach Deutschland. Und bei mir geht es eigentlich ein bisschen gruseliger zu, finde ich. Und zwar, da müssen wir auch gar nicht weit weg von Hamburg, sondern nach Hannover. Und das sind ja nur so von Hamburg circa 150 Kilometer. Und dort wurden zwischen 1975 und 1977 insgesamt 13 Leichenteile gefunden.
Oh.
Und die Körperteile, wie ein Unterkörper, Unterarm oder Torso, wurden nicht versteckt gefunden. Und das ganze Serienbild begann 1975 an einem lauen Septemberabend an dem sogenannten Schnellen Graben, ein anliegendes Fließgewässer. Dort hat ein Arbeiter, der gerade auf dem Weg nach Hause war, den Rumpf einer jungen Frau gefunden. Die Brüste der Toten waren abgeschnitten und der Unterleib ausgeräumt. Die Leiche musste etwa 10 bis 14 Tage im Wasser gelegen haben. Schätzungsweise handelte es sich dabei um eine ca. 23-jährige plus minus 3 Jahre alte Frau, die recht klein war. Das Auffällige im Bauchbereich befand sich eine Narbe und weiter ließ sich darauf schließen, dass sie Mutter war und mindestens ein Kind hatte. Und dann war der Körper mit einer Kordel zusammengeschnürt wie ein Paket und so fest, dass die Kordel in das Fleisch des Oberarms eingerissen war, was auf reibende Bewegung des Seils schloss, wahrscheinlich beim Schnüren. Auch wenn die Arme am Körper lagen, wurden diese vorab abgetrennt, entweder mit einer Säge oder aber mit einem ganz scharfen, löffelartigen Gegenstand. Und trotz, dass es Fingerabdrücke gab, konnte das Opfer bis heute nicht identifiziert werden. Und auch keine Frau dieser Beschreibung wurde vermisst. Ist das nicht seltsam?
Allerdings, das haben wir aber ja häufiger, das sind dann oft welche aus dem Ausland,
Ja, habe ich auch als erstes dran
ne?
gedacht, dass es vielleicht eine ist, die überhaupt gar keine sozialen Kontakte hatte, diese Frau.
Ja, oder einfach aus einem ganz anderen Land.
Ja. Und dann geht diese krasse Fundserie weiter. Ende Februar 1976, wieder in der Nähe des Maschsees, wo übrigens sich auch der schnelle Graben befand, wurden weitere Leichenteile gefunden. Zwei Thoraxhälften wurden zwischen parkenden Autos gefunden. Und zwar am Hannoverischen Funkhaus. Das ist so ein Areal, wo mehrere Rundfunkgebäude angesiedelt sind. Und da wurden zwei Oberkörperhälften und ein Bein gefunden. Laut Ermittlungen musste es sich um eine ca. 25-jährige Frau gehandelt haben. Und dann wurde noch, wie gesagt, ein Bein gefunden von zwei Schülerinnen, die etwas in einen Müllcontainer auf dem Gelände werfen wollten und da halt dieses Bein gesehen haben im Container. Auch krass, oder?
Ja.
Und dann gab es im Frühjahr 1977 einen weiteren Fund. Wieder am Stellengraben und diesmal wurden dort sechs Leichenteile gefunden. Zwei Füße, ein Arm mit einer Tätowierung eines eisernen Kreuzes. Der Torso und nur die beiden Oberschenkel. Diesmal war das Opfer männlich und ca. 16 bis 18 Jahre alt. Das Auffällige, die Körperteile wurden immer auf einen Samstag gefunden. Und sie konnten auch nicht an den Stellen über Tage gelegen haben, denn dafür waren die Ablagerorte zu stark frequentiert. Kurze Zeit später, wieder auf einen Samstag, wurde ein Arm eines ca. 50-jährigen Mannes gefunden. Ich finde das schon spannend, dass schon zu dieser Zeit anhand von Körperteilen das Alter so ermittelt werden
Ja,
konnte. Ich
und
meine, wenn du
ich.
da nur so einen Arm findest, woher weißt du, dass es einem 50-jährigen Mann gehörte?
Ja, in den 70ern vor allen Dingen, ne?
Ja.
Aber das macht es ja auch schon ganz tückisch, weil unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche Alter,
Ja.
aber trotzdem immer auf den Samstag, ne?
Und bei den vergangenen Funden konnte man keine Rückschlüsse auf die Todesursache ermitteln. Da komme ich nämlich jetzt zu. Somit wusste man nicht eindeutig, wie die Menschen zu Tode gekommen sind. Kann ja auch ein natürlicher Tod gewesen sein. Und wir haben da zum Beispiel so einen Bestatter, der vielleicht seinen Fetisch auslebt, was jetzt nur mal ein Beispiel war. Man weiß es ja nicht.
Ja.
Allerdings bei dem nächsten Opfer, sag ich mal bewusst Opfer, konnte aufgrund der Gerichtsmedizin bestimmt werden, dass es sich hierbei um ein Gewaltverbrechen handelte. Im Juli 1977 wurde im Stadtpark von einer Spaziergängerin der Unterkörper einer Frau gefunden. Der Unterkörper wies eine Blinddarmnarbe auf und auch hier konnte festgestellt werden, dass die Frau bereits mindestens ein Kind geboren hatte. Darüber hinaus muss sie an einer Entzündungskrankheit der Arterien gelitten haben. Und das ist echt ein krasser Täter, der hat den Unterkörper mit einer Maschinensäge abgetrennt und weitere Merkmale wiesen auf ein Gewaltverbrechen hin. Und im Dezember 1977 war mit dem letzten Opfer abrupt Schluss. Auf einem Waldweg wurde mit einer Decke ein eingewickelter Torso gefunden. Das Opfer muss ca. 50 bis 60 Jahre alt gewesen sein. Arme und Beine waren abgetrennt und am Hals, beziehungsweise was noch von dem Hals vorhanden war, wurden Würgemerkmale entdeckt, was auch die Autopsie ergab, Tod durch Ersticken. Auch hier gab es eine Blinddarmnarbe und auch sie hatte bereits mindestens ein Kind geboren. Und alles, was an Restleichen der genannten Funde noch zu einem Körper fehlte, wurde bis heute nicht gefunden. Auch krass, oder?
Ja.
Und darüber hinaus wurden alle Leichenteile kurz nach Eintritt des Todes gefunden und wie schon erwähnt, wurden die Teile an einem Samstag abgelegt. Und was die Sache ja so verzwickt macht, man hatte keinen Tatort, keine Tatzeit und auch keine Identität der Opfer. Und das finde ich halt so komisch, dass es da nicht mal eine Vermisstenanzeige gab bei keines der sechs Opfer. Also müssen die ja alle aus einem bestimmten Milieu kommen.
Kann ja unterschiedliche Gründe geben. Entweder das waren alles Menschen aus dem Ausland oder wirklich,
Sexarbeiterinnen zum Beispiel, die
die
wenig
wenig
Kontakte hatten.
soziale Kontakte hatten, ja. Aber das waren ja auch so unterschiedliche, also unterschiedlich vom Alter, unterschieden, also
Genau, also man konnte auch gar kein Strickmuster
ja.
da zuordnen. Und dann ist der Täter ja auch echt ein hohes Risiko eingegangen. Erstmal hat er die Leichenteile öffentlich abgelegt, ja alle im gleichen Umkreis. Und dann befand sich auch noch das Polizeipräsidium nur 2 Kilometer entfernt.
Ja, und auf den Samstag, da ist es ja auch
Tja,
tendenziell eher voller.
genau. Und da wurden Leichenhäuser durchsucht, Bestatter befragt, pipapo. Nirgends wurde eine Leiche vermisst, geschweige denn irgendwelche Angehörigen, die sich gemeldet haben. Und dann kommt ja auch noch die Frage des Motives dazu. Was denkst du denn, warum der Täter seine Opfer so drapiert abgelegt hat?
Also ich würde ja jetzt erstmal denken, dass das jemand ist, der aus Lust tötet einfach und deshalb jetzt nicht einen bestimmten Typ hat oder nur Frauen oder so, sondern ihm geht es in erster Linie ums Morden. Und dann möchte er das natürlich auch zeigen und dann möchte er natürlich auch seine Überlegenheit zum Ausdruck bringen, indem er einfach die Sachen so, indem er die Leichenteile da auf den Samstag einfach ablegt und dann auch noch,
So halbwegs in die Öffentlichkeit legt,
ja.
ne? Ja. Also die Kripo geht davon aus, dass der Täter Hannover in Angst und Schrecken versetzen wollte. Und dass er seine Opfer in der Woche umgebracht hat, sie dann kühl gelagert hat und am Wochenende, wo er halt nicht arbeiten musste, beziehungsweise an diesem Samstag, verteilt hat. In Anführungsstriche. Und übrigens war der Fall 1978 auch bei unserer beliebten Serie Aktenzeichen Y. Mit reger Beteiligung, aber ohne Erfolg. Und jetzt kommt natürlich noch die Frage, warum 1977 ein abruptes Ende der Taten. Entweder sitzt der Täter wegen einer anderen Tat im
Ja.
Gefängnis, ist verstorben oder umgezogen in eine andere Stadt. Aber es gab keine ähnlichen Fälle seitdem mehr. Bis 20 Jahre später, im Jahr 1999, wurde man auf dem damaligen Fall noch einmal aufmerksam. Denn als in Isenbüttel, das ist auch in Niedersachsen, ein weiblicher Torso gefunden wurde. Und dieser Leichenfund führte auf die Spur eines ehemaligen Schlachterlehrlings aus Walkenried. Das ist bei Göttingen, also auch Niedersachsen. Welcher diesen Mord gestand und außerdem weiterer Tötungsdelikte überführt wurde. Den ersten Mord begann er an einer Rentnerin aus Celle. Weitere Opfer suchte er sich unter anderem vom Straßenstrich in Hannover. Ob er gegebenenfalls auch für die Taten aus den 70er Jahren verantwortlich ist, man konnte keine Zusammenhänge schließen. Ich meine, er war 1999 40 Jahre alt, somit müsste er die anderen Taten als Jugendlicher begangen haben. Man weiß es nicht. Jedenfalls wurde er zu 15 Jahren Haft verurteilt. Mit Feststellung der Schwere der Schuld. Somit kommt er höchstwahrscheinlich nie wieder aus dem Gefängnis. Ja, Tanja, gruselig, oder?
Es wäre ja nochmal interessant, hat er da in der Gegend gewohnt in den 70ern?
Ja, er kam ja aus Walkenried und das ist dann wiederum in Göttingen.
Aber hat er da mal gewohnt in
In
der
der
Nähe von
Zu
Hannover und ist er da vielleicht dann zufällig in den Ende der 70er weggezogen?
Scheinbar ja nicht.
Ja.
Aber ein Fall, der ungelöst ist und wohl auch bleiben wird, theoretisch könnte ich mir vorstellen, wenn der verurteilte Täter das gewesen wäre, hätte er es bestimmt auch inzwischen auch preisgegeben. Oder was glaubst du?
Gibt es ja ganz unterschiedliche, ne? Die
Ja.
einen, die es dann machen und die anderen, die nehmen das mit ins Grab.
Also wenn er das nicht war, dann gehe ich davon aus, dass der damalige Täter tot ist. Denn man beendet ja nicht einfach seine Mordserie von jetzt auf gleich. Und sagt jetzt so, ich mache jetzt mal 2 Jahre, ermorde ich mal Menschen und dann höre ich auf. Das
Was
geht ja psychisch gar nicht.
wir natürlich häufiger mal hatten, ist, dass die Menschen dann beispielsweise eine Familie gegründet haben. Und dann tatsächlich aufgehört haben.
Nicht mehr rückfällig geworden.
Solche Fälle
Okay.
gibt es.
Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit.
Dass der vielleicht immer noch frei rumläuft.
Aber ich glaube, die wahrscheinlichste ist, dass der gestorben ist.
Das kann auch gut
Oder im
sein.
Gefängnis sitzt wegen eines anderen
Ja.
Mordes. Also wir werden es nicht rausfinden.
Ja.
Aber trotzdem, ich fand diesen Fall schon sehr gruselig. Also
Ja, finde ich
diese
auch.
und mir war das gar nicht bekannt.
Nee, ich hatte auch noch nicht davon gehört.
Ja. Ja, Tanja.
Das ist ein weiterer Fall, wo du uns im Zweifel auf dem Laufenden halten kannst,
Wenn da noch mal
wenn da noch
was
mal was
zu
kommt.
kommt, ja.
Ja.
Gut, wir machen keine Sommerpause, wie einige unserer Kolleginnen und Kollegen. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder, wenn es heißt Crime Up Your Life.